Diese Folge wird präsentiert von Artec Energieflussprodukten. SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK-TV-Podcast. Wir sitzen mal wieder im Studio. Mal wieder, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, es ist lange her, dass wir im Studio saßen. Nikolaus und ich natürlich sind bei uns in Düsseldorf, bei uns im Studio. Aber auch heute sind wir nicht alleine. Heute wollen wir mal wieder zusammenquatschen, aber mit einem Gast. Uwe Schumann ist bei uns. Uwe verantwortet, leitet das Wissensmanagement und die Verbandsarbeit bei Plug-It. Was genau das heißt, kann er uns, glaube ich, gleich nochmal sagen. Erstmal wollen wir nach den letzten Gesprächen hier im Podcast so ein bisschen einordnen. Es ist ja doch wieder einiges passiert, Nikolaus, bei uns in der Branche, oder?
Ja, wir waren ja viel unterwegs, aber auch von mir erstmal herzlich willkommen, Uwe. Toll, dass du den Weg nach Düsseldorf gefunden hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und freuen uns gleich mit dir mal das Thema Lüftung und saubere Luft und so weiter mal ein bisschen intensiver zu beleuchten. Damit die Vorwürfe aus der Ecke auch weniger werden, dass wir uns immer nur um Wärmepumpe oder andere Dinge kümmern. Nein, Spaß beiseite. Du sagst es richtig, Cedric. Also die Politik in Berlin, man hat ja nur noch Kopfschütteln fast übrig, oder?
Ja, also es ist immer so ein bisschen, man freut sich natürlich, wenn man mal irgendwie was Neues hört, aber mittlerweile ist es, wie du sagst, nur noch Kopfschütteln, weil wenn dann was Neues kommt, ja, es ist mal mehr, mal weniger produktiv, mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, aus welcher Sicht man das Ganze dann sieht. Aber für mich jetzt alleine die Nachricht, dass der ETS2, also der CO2-Preis, dann jetzt doch noch verschoben wird, weil unter anderem Deutschland und einige Staaten in Europa ja gesagt haben, oh, wenn das ab 27 losgeht, das wird ja alles dann viel zu teuer mit Tanken und Gas und Öl. Das Ganze wird jetzt einfach um ein Jahr verschoben auf 2028. Deutschland hat beschlossen, dass der CO2-Preis dementsprechend dann in 2027 nicht erhöht wird, bleibt also dann bei den geplanten 65 Euro, die auch im nächsten Jahr pro Tonne CO2 gezahlt werden müssen. Ja, ob das so sinnig ist, das Ganze jetzt einfach nochmal zu verschieben, weiß ich nicht. Die Preise werden trotzdem dann, wenn es in den freien Markt geht, wahrscheinlich echt hochgehen. Das haben wir auch schon öfter besprochen, da sind sich Experten auch einig, irgendwo ja, zwischen 200, 300, man hat auch 400 Euro pro Tonne gehört. Was das dann heißt, wie das dann weitergeht mit Heizen und mit Gas und Öl, wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend. Aber es ist irgendwie immer komisch, was da aus Berlin kommt, was da gesagt wird.
Ja, vor allen Dingen auch wieder so Äußerungen von wegen rund ums GEG, Gebäudeenergiegesetz. Das Heizungsgesetz, wie es ja immer noch postuliert wird, was ja vor allen Dingen den Paragraphen 71 dann angeht. Das Thema Förderung, das jetzt wieder ganz hoch aus dem Wirtschaftsministerium nach oben gebracht wurde, kann man sagen, wie das neu geregelt wird. Aber im Moment ist da, ich sag mal, überhaupt keine Einigung in Sicht, wie in so vielen anderen Punkten auch. Man denkt, da ist jetzt eine Einigung unter den Koalitionären, aber so richtig sieht man es nicht. Und ich glaube, was wir rund um die Wärmepumpenkonferenz jetzt noch hören werden in der Woche, du wirst ja da sein in Berlin, was wir jetzt beim BDH schon gehört haben, beim Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, dass man da auch erfahren musste vom Staatssekretär, weil Frau Reiche ja nicht kam, zeigt ja, im Moment gilt noch die Förderung. Wer will und kann, sollte sie mitnehmen. Wie sie dann mal geändert wird oder ganz wegfällt oder sozialverträglicher umgesetzt wird, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Aber theoretisch haben wir hier einen Fachmann sitzen, der sich auch mit diesen Themen ja auseinandersetzen muss. Deshalb, Uwe, wie siehst du das Ganze?
Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich muss gestehen, es ist mein erstes Mal.
Im Podcast,
hoffe ich. Im Podcast, genau. Aber ich glaube, das wird ganz spannend. Das ist eine verrückte Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, dass was die meisten auch umtreibt, ist, dass das, was wir tun, tun, so gar nicht zu dem passt, was wir tun müssten. Nämlich wir müssen ja eigentlich die Prozesse beschleunigen und anstatt das zu tun, verschieben wir sie wieder auf irgendwas, auf irgendwann, auf irgendwen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig wird, weil es am Ende jeder von uns bezahlen werden wird müssen und wir werden es ja auch nur europäisch oder global lösen können. Das ist ja auch gar nichts, was wir hier im Landkreis oder in Düsseldorf oder in Köln oder in München oder sonst wo besprechen oder auch lösen und angehen können. Ich glaube aber, dass wir trotzdem im Moment noch ganz gut unterwegs sind, weil noch gilt die Förderung und jetzt kann man einfach nur jedem sagen, gebt Gas. Jeder, der kann, macht's jetzt. Ich glaube, so günstig wie jetzt wird es nicht mehr für die nächste Zeit. Und am Ende ist es auch, glaube ich, eine Lösung, dass die vielen kleinen Dinge, die wir tun können, vielleicht viel schneller zu einem besseren Ergebnis kommen als der eine große Impact, auf den wir jetzt schon so lange warten, der wahrscheinlich auch nicht aus einem politischen Impuls rauskommen wird. Ne? Und das ist, jeder kann was tun, das fängt ja im Kleinen an. Mit der nächsten Gastherme, mit der Heizungsoptimierung, mit der Idee, wann die Fenster getauscht werden. Und es stehen Fachleute da. Wir haben eine Welt voller Energieberater da draußen. Es gibt unheimlich viele Zugriffsmöglichkeiten. Man kann die finden. Und die können sich so ein Gebäude und auch die individuellen Probleme, die in dem Gebäude sind, sehr, sehr wohl gut angucken. Und die machen auch super Pläne mit dem individuellen Sanierungsfahrplan, wo man also wirklich ganz, ganz spezifisch auf das, was man heute braucht, auf das, was vielleicht auch morgen gebraucht wird, das ist ja ein Zeithorizont von 10 Jahren, eingehen kann. Und dann kann auch jeder seine Möglichkeiten abprüfen.
Manche sprechen ja von der HLK-Branche, Heizung, Lüftung, Klima. Diese Klammer, das würde mich mal interessieren. Ich habe manchmal das Gefühl, in dieser ganzen Diskussion das Thema Lüftung, Klimatechnik, also Raum, saubere Luft in Räumen, fällt immer mehr hinten runter. Ist das böse gesagt oder wie siehst du das?
Nee, ich habe oft auch selber den Gedanken, also ich komme aus der Branche, ich bin gelernter Gaswasserinstallateur und wenn ich HLS oder HLK sehe, dann denke ich oft für das L an den Lokus und nicht an die Lüftung, weil das ist so die Wahrnehmung, die wir halt bekommen. Und ich finde das sehr traurig, weil es geht um nichts weniger als unser wichtigstes Lebensmittel. Ich meine, wir wissen, dass wir mit schlechtem Essen ganz gut zurechtkommen. Ne? Da lebt ja eine ganze Industrie von mittlerweile. Wir wissen auch, dass wir viele Dinge aushalten. Unser Körper ist gut aufgestellt, was das anbelangt. Aber Luft ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Wir haben 21.600 Atemzüge am Tag. Und es ist das so egal, wie die Qualität dieser Luft aussieht, dass es eigentlich schon fast traurig ist. Also für mich ist das wirklich mein spannendstes Thema ever. Dafür stehe ich auch morgens auf, weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, dass wir da dringend viel mehr drüber reden müssen. Es muss uns wichtig sein. Jeder, der ein Auto hat, hat gar kein Problem damit, dass dieser Verbrennungsmotor einen Filter bekommt, damit der Motor sauber und ordentlich verbrennen kann. Und dass wir selbst die gleiche Luft atmen, obwohl wir wissen, dass der Verbrennungsmotor damit nicht klarkommt, ist schon schräg zu erklären. Also das ist eigentlich von fast gar nicht zu erklären. Und wenn wir dann noch schauen, dass wir heute in Umweltzonen leben, was ja total schön ist, ist aber am Ende die dreckigste Straße der Stadt, und sagen den Leuten, macht mal ein Fenster auf, dann bin ich an einer Stelle angekommen, wo ich meine, das ist Körperverletzung. Das ist nicht mehr nur fehlende Beratung, sondern wenn ich weiß, dass es da schlimm ist, dann braucht es da Lösungen. Und das Verrückte ist, diese Lösungen sind längst da. Also die sind seit Jahrzehnten da. Ich habe es ja im Auto gerade angesprochen, die Filtertechnik ist soweit, wir können so ziemlich jeden Schadstoff mit den entsprechenden Filtern erreichen. Wir müssen es eigentlich nur noch tun. Die Lösungsvielfalt ist da. Ich denke auch, dass viele Handwerker schon wissen, was es an Möglichkeiten gibt. Die Industrie unterstützt da massiv. Also wir machen Planungen, wir machen die Ausführungen, wir kommen mit raus sogar auf die Baustelle. Alles ist da. Jetzt muss nur noch der Kunde sagen, ja, ich will. Das wäre halt schön, wenn wir da einfach mehr Informationen in die Breite bekommen, weil ich glaube, das Thema Luftqualität ist viel, viel schwerwiegender, als viele auf dem Schirm haben. Also man redet von Zahlen in der industriellen Welt, dass jährlich zwischen 6 und 9 Millionen Todesfälle global aufgrund von Luftverschmutzung zurückzuführen ist. Und wir dürfen uns da auch nicht freimachen von, das kann man super runterbrechen nach Europa, weil die meisten denken dann sofort an Singapur, die denken an Asien, wo man schlechte Luft sehen kann. Das ist aber überall der Fall. Und das Problem ist, dass wir es halt nicht sehen. Also wenn wir es erst sehen, dann ist es oft schon zu spät. Aber wir haben halt eine wirklich schlechte Luftqualität global. Und wir leben unter der gleichen Hemisphäre. Das heißt, das, was heute in Singapur ist, ist in 6 Monaten hier. Es ist einfach nur eine Frage der Windrichtung und des Verdünnungsgrades. Und deswegen ist jetzt auch, wie ich schon sagte, nur was, was wir wirklich global lösen können. Es muss uns nur auch wichtig sein. Das ist entscheidend. Und wir haben eine Waldbrandsaison in diesem Jahr gehabt. Ich glaube, die war noch nie so schlimm in Europa. Wir hatten ja unsere Hitzetage Ende Juli, Anfang August, wo wir direkt ablesen konnten an den Umweltmessstationen, dass natürlich auch die CO2-Werte hochgehen. und die Feinstaubwerte. Und Waldbrände sind heute der größte CO2-Impact und Schadstoff-Impact, den wir global haben. Und wir atmen das alles ein. Und das ist halt für mich immer dieses Synonym, wenn ich in die Werkstatt gehe und der Meister sagt, hier soll es ein neuer Innenraumfilter sein, dann sagen die Leute, ja, natürlich. Und nicht nur Pollen, ich hätte gern den Aktivkohlefilter. Und wenn der 100 Euro kostet, ist das okay. Aber wenn in einem Lüftungssystem ein Filtersatz 50 Euro kostet, dann ist sofort ein Aufschrei da. Und da müssen wir aufklären, da müssen wir einfach sagen, Leute, kümmert euch um euch selbst so gut wie um euer Auto. Und da hätten wir eigentlich schon ganz viel geschafft in der Richtung.
Ja gut, das E-Auto braucht demnächst keine Filter mehr. Entschuldigung. Aber der Praxisbezug. Wir haben ja diese Transformation, wirklich eine Transformation im Wärmebereich, kann man sagen. Also in der Beheizung von Wohnräumen, Beheizung, also Warmwassererzeugung. Wie gibt es da ein Zusammenspiel vielleicht doch mit der Lüftung? Weil ich muss jetzt als Kunde oder als Wohnungsbaugesellschaft jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um das zu sanieren oder zu modernisieren, fällt da nicht die Lüftung, Entschuldigung, ich bleibe nochmal dabei, nicht noch weiter nach hinten ab. Wo kann die Lüftung dann wirklich dann, ich sag mal, im Zusammenspiel was leisten?
Also für mich ist die Wohnraumlüftung gerade in Verbindung mit der Wärmerückgewinnungstechnologie die Schlüsseltechnik, die wir brauchen für die Gebäude, für die Wärmewende. Weil wir wissen, dass wir uns aus vielen Richtungen dem großen Netto-Null-Ziel nähern müssen bis 2045 und wir müssen da nicht Gas geben, weil das ist genau das Falsche. Wir müssen Gas nehmen, wir müssen das Tempo erhöhen, das will ich damit sagen. Und wir haben sehr valide Datenlagen. Wir wissen heute, dass wir fast die Hälfte von modernen Gebäuden an Heizleistung nur dafür aufwenden müssen, um diesen Luftwechsel, also das, was ich sozusagen durch das offene Fenster nach draußen an Wärme bringe, wieder aufzuheizen. Was an sich absurd ist, weil das ist ja was, was jeder von uns schon bezahlt hat. Da gibt es natürlich auch dieses Mieter-Vermieter-Dilemma, was ein bisschen schwierig zu lösen ist. Aber am Ende geht es darum, dass die Technologie einen unglaublich großen Impact geben kann. Also es gibt ein paar Zahlen, das vom Wuppertal-Institut oder eine neuere Studie vom ITG sagt, wenn wir das schaffen würden bis 2045, zum Beispiel von unseren 43 Millionen Wohnungen oder 4 Milliarden Quadratmeter Wohnflächen, die wir haben, 45% mit Wärmerückgewinnung auszustatten, dann würden wir jährlich 11 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Nur im Gebäudesektor, in dem Sektor, in dem wir seit 6 Jahren unsere Ziele reißen, und zwar um ziemlich exakt 6 bis 10 Millionen Euro, Tonnen das Jahr an CO2-Äquivalent. Das heißt also, eine einzige Technologie würde den Lückenschluss schaffen, unseren Gebäudesektor auf den Pfad wiederzubringen. Wir werden den damit nicht retten. Und nebenbei gibt es das Wichtigste der Welt, nämlich gesunde Raumluftqualität. Also das ist was, was ganz wichtig ist und das müssen wir auch in die Köpfe auch der Regulatorengeber wieder einimpfen. Das Wärmerückgewinnung ist erneuerbar. Das steht sogar so in der EPBD drin, dass Wärme aus Abluft erneuerbare Energie ist. Wir müssen es nur aufgreifen. Also wir müssen es auch in unsere Regularien überführen. Und das hat man ja im letzten GEG sämtliche Ersatzmaßnahmen gestrichen. In den Ersatzmaßnahmen war es drin. Und heute ist eben alles nur noch fokussiert auf eine Lösung. Und ich glaube, Technologieoffenheit heißt für mich, offen für Technologie zu sein. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft, die jeder mal mit nach Hause nehmen sollte. Wenn es denn Lösungen gibt, und ich bin wieder beim PKW, da funktioniert das ja. Das ist das für uns auch das Natürlichste der Welt, dass so ein Fahrzeug einen Innenraumfilter hat. Wenn wir mal den Verbrennungsmotor schon auf den Müllhaufen der Geschichte packen wollen, dann bleibt es ja auch beim E-Auto so, dass da ein Filter drin ist und ein Lüftungssystem. Und gar keiner würde auch nur auf die Idee kommen, sowas zu machen, das wegzulassen. Ne? Das heißt, da ist es uns durchaus wichtig. Das heißt, wir sind affin, was das Thema anbelangt. Und wir können damit und werden auch nur in Verbindung mit dieser Technologie unsere Ziele im Gebäudesektor schaffen können. Weil am Ende skaliert sich das in alle Richtungen. Wir haben das Problem, dass unsere Stromnetze nicht groß genug sind, dass die Ausbauraten überschaubar bleiben. Jetzt kann aber, wenn ich ein Haus mit Wärmerückgewinnung ertüchtige, die Wärmepumpe kleiner ausfallen. Damit fällt die Anschlussleistung kleiner aus. Oder auch eine Elektrodirektheizung. Warum nicht? Muss man alles ruhig diskutieren und offen bleiben. Fällt deutlich kleiner aus. Das heißt, ich kann ans gleiche Elektronetz deutlich mehr Wärmepumpen hängen. Ich glaube, es gab eine Zahl von 470.000 Wärmepumpen, die wir, wenn wir diesen Pfad verfolgen würden, 45 bis 45 ist eine kritische Zahl, aber es geht ja darum, 45% des Gebäudebestandes bis 2045 zu ertüchtigen, dann kann man solche Dinge erreichen. Oder denken wir einfach nur an die kommunale Wärmeplanung, da ist ja das Gleiche. Zubauraten im Fernwärmesektor sind mehr als überschaubar, noch viel schlimmer eigentlich umzusetzen, als die Elektroidee auszubauen. Und auch da gilt, ich kann ans gleiche Netz deutlich mehr Häuser hängen, wenn der Verbrauch auch runtergeht. Also wir müssen uns dieser Netto-Null ja aus beiden Richtungen nähern. Wir müssen einmal unsere Energieversorger in die Lage versetzen, CO2-Energie zu produzieren. Und wir müssen aber von der anderen Richtung kommen und sagen, ja, die Gebäude müssen so effizient wie möglich werden. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Wir werden natürlich nie unseren Gebäudebestand im Passivhaussektor hinbekommen. Aber die, die es können, sollten es tun. Und dann können wir das sozusagen verrechnen mit denen, die es nicht so gut können. Und die spannende Idee und vielleicht auch die spannende Nachricht in diesem Podcast ist, dass auch bei dem ISFP, da wird ja immer gefragt, was mache ich
wann? Was ist das?
Wann?
Bitte.
Beim ISFP geht es um den individuellen Sanierungsfahrplan. Also dieses Ergebnis, den der Energieberater mit jedem Kunden dann im Einzelnen durchspricht. Und da geht es ja oft um die Frage, was mache ich zuerst? Fange ich mit den Fenstern an, mit dem Dach?
Von Wärmepumpen, Speichersystem und PVT-Modulen bis hin zu Heizkörpern und herstellerunabhängigen Schallschutzlösungen. ATEC bietet ein ganzheitlich abgestimmtes System für moderne und nachhaltige Gebäudetechnik. Aber das ist ja nur der Anfang. Ich bin ja ein kleiner Technikfreak und deshalb ist mein ganz persönliches Highlight die intelligente Hasenbox. Sie vernetzt alle Komponenten miteinander und steuert den Energiefluss. Dadurch habt ihr weniger Stress, spart Energie und Kosten und seid für die Zukunft optimal aufgestellt. Mehr zu ATEC findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Da wissen wir heute, dass natürlich erst das Gebäude ertüchtigt wird und dann über die Heizung nachgedacht wird, damit die Größe passt und so weiter. Und bei der Lüftung ist es so, dass die gute Nachricht ist, das geht am ersten Tag. Weil die saubere Luft gibt es schon ab der ersten Betriebsstunde. Und der Effekt mit der Wärmerückgewinnung, also das drin zu belassen an Wärme, was ich sonst fürs Lüften nach draußen geben würde, funktioniert auch am ersten Tag. Also das ist eine Sache, die geht wirklich per sofort. Und dann können alle anderen Maßnahmen parallel eingespielt werden. Die Heizung wird kleiner, die Wärmepumpe wird kleiner. Das hilft im Mehrfamilienhaus genauso wie im Einfamilienhaus. Man schafft sogar heute Situationen, dass man Mehrfamilienhäuser erst in die Lage versetzt, überhaupt mit einer Wärmepumpe versorgt werden zu können, weil der Bedarf dadurch halt so sinkt. Ne? Und das müssen wir einfach in die Köpfe bringen, das müssen wir in die Handwerkerköpfe bringen, in die Architektenköpfe, in die Planerköpfe und natürlich den Leuten auch nochmal mit auf den Weg geben. Zu Corona hatten wir ja eine Zeit, wo wir affin waren, was Luftqualität anbelangt. Jeder wollte ein Luftreinigungsgerät, wir hatten CO2-Ampeln und wir haben das so ein bisschen, ich verstehe das ja auch, das menschliche Gehirn tickt so, mit dieser schlechten Erfahrung aus Corona haben wir das alles mit über den Haufen geworfen und wir wollen da erstmal nicht mehr drüber reden. Das ist ein bisschen schade drum, weil es eigentlich hingehört. Also passieren im Moment so viele Dinge in Sachen Luftqualität. Wir haben gerade auf der UN-Konferenz in New York, wo es auch viel um Klimaschutz ging, da gab es ein High-Side-Level-Event, so nennt sich das, das ist wieder dieses schwere Englisch. Am Ende ging es um eine WHO-Initiative, dass man Raumluftqualität zum Menschenrecht erklärt. Und das macht man ja nicht, weil wir irgendwie neue Technologien im Markt platzieren wollen, sondern weil es so dramatisch schlecht ist, das Thema Raumluftqualität. Global, also nicht bloß in der westlichen, sondern auch in den Entwicklungsländern. In der westlichen Welt ist es halt so, dass die Lösungen schneller umgesetzt werden können als in anderen Ländern, gerade im Nichtwohngebäudebereich. Aber das wird auf uns zukommen. Wir haben eine europäische Gebäuderichtlinie, die klar vorgibt, dass Nichtwohngebäude künftig mit Lüftungstechnik auszurüsten ist. Es muss gemessen werden, die Raumluftqualität. Wir haben das Problem, dass wir Raumluftqualität ja nicht sehen. Da fehlt uns Menschen leider der Sinn und deswegen ist es so schwierig, das auch zu verbildlichen am Ende des Tages. Aber wir können das tatsächlich sichtbar machen und das ist so unglaublich einfach. Wir müssen eigentlich nur die Feuchte, die Temperatur und den CO2-Gehalt zeigen und es wird spannend sein, die Ergebnisse einzufahren, weil da kommen Sachen raus, die nimmt man erstmal wahr und merkt dann, oha, was habe ich mir hier eigentlich angetan? Also diese Idee, Luftqualität sichtbar zu machen, kam schon, ich glaube, aus einer Schweizer WHO-Europe-Konferenz im 23, also schon eine Weile her. Und der Prozess, der da angestoßen wurde, ist der, dass man eben dort auf diesem auf der letzten UN-Konferenz in New York gesagt hat, wir brauchen eine Resolution in diesem Bereich. Und es gibt einen sogenannten Global Pledge, das ist im Prinzip eine internationale Vereinbarung, wo sich mittlerweile ganz viele Leute, ja Unterstützer dieser Idee, formiert haben, die also wirklich ein Manuskript erstellen, wo drin steht, ja, wir werden Raumluftqualität international zu einem wichtigen Menschenrecht als Menschenrechtsgrundlage zu machen. Das klingt jetzt alles sehr hochtrabend, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Verordnungen in der Welt auf Basis einer UN-Resolution entstanden sind, dann merkt man, dass das schon einer der größten Hebel ist, den wir überhaupt haben auf unserer Welt. Und wie gesagt, dieses Klimaschutzproblem lösen wir ja nicht in Deutschland oder in Düsseldorf oder sonst wo auf diesem Globus, sondern wir lösen es ja nur alle zusammen. Und das Schöne ist ja, dass neben dieser Luftqualität, neben dieser energetischen Performance, die eine Wärmerückgewinnung hat, natürlich das auch ein Zubrot ist, unsere Klimaneutralität generell hinzubekommen. Ja, jeder wieder mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Mitteln. Und das Ganze natürlich bestenfalls flankiert durch einen soliden und sozialverträglichen Förderkorridor, den wir ja auch noch nicht wirklich haben, vor allen Dingen nicht einen verstetigten, also der mal eine Legislatur überdauert. Das wäre halt so.
Das wäre mal wünschenswert, ja. Du hast jetzt ganz, ganz viele positive Punkte schon angesprochen. Ich finde es ganz interessant, wir haben ja in der Nachrichtensendung auch mal mit dir gesprochen, vor einigen Wochen, der ein oder andere wird es vielleicht gesehen haben. Da haben wir die Frage gestellt, ob Lüftungstechnologie eine Zukunftstechnologie ist. Ich glaube, gerade mit dem, was du gesagt hast, kann man ganz klar sehen, hundertprozentig ist es so. Was ich dann interessant finde, gerade bei der Lüftungstechnologie sieht man eben so, so viele Vorteile. Du hast es gesagt, man hat frische Luft, man hat weniger CO2, man hat keine Pollen, man hat eine gefilterte Luft. Man hat vor allem jetzt im Winter, sieht man es, ich habe heute Morgen schön bei mir gelüftet und die 18 Grad gingen raus, 5 Grad gingen rein, super Sache. Jetzt kann ich den ganzen Tag lüften, damit die Wohnung nicht kalt ist. Wärmerückgewinnung, eben so ein wichtiges Thema dann bei der Lüftung. Aber wie kann man es denn umsetzen? Ist das überhaupt einfach umzusetzen mit dezentralen, mit zentralen Lüftungsanlagen? Ist das nicht ein schwieriges Thema?
Also das hat sicherlich vor vielen Jahren mit einer komplexen Idee angefangen, die Kaufhauslüftungsanlage irgendwie in Wohnung zu bringen. Ne? Und dann denkt man sofort an dicke, fette Blechrohre und dann war schnell klar, da müsste man ein Haus drumherum konstruieren. Aber die Entwicklung hat sich extrem dynamisiert auch, also gerade was in den ersten 10 Jahren entstanden ist, also ich rede mal von einem Zeitraum so ab 98, 99 ungefähr, waren schon Welten, aber was wir in den letzten 3, 4 Jahren erleben, das ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Ne? Mit der ganzen Digitalisierungswelle schwappen wir natürlich auch in Entwicklungsprozesse rein, die viel schneller gehen als früher. Und wir können heute sagen, dass diese Welt so bunt ist in der Wohnungslüftungsbranche, dass man heute eben nicht mehr eine Generalsanierung braucht. Es braucht auch keine Fußbodenaufbauten oder abgehangenen Decken. Wir haben jetzt so viele verschiedene Lösungsansätze, die man raumweise machen kann, die man wohnungsweise machen kann, die man gebäudezentral machen kann, die man im bewohnten Zustand machen kann, was ich noch am spannendsten finde, weil die Stadt der Zukunft steht schon. Ne? Die ist schon da, die ist gebaut und wir müssen sie halt nur noch transformieren, dass das dahin passt. Und wir haben Projekte gemacht, wo hunderte Wohnungen im bewohnten Zustand mit Zentrallösungen ausgestattet wurden, also Wohnungszentrallösungen ausgestattet wurden. Der Handwerker sammelt Erfahrung, für den ist es ja auch super, super schwer zu kalkulieren. Da sind ganz oft Angstzuschläge dabei, die den Preis verteuern und dann wieder die Wohnungswirtschaft aussteigt und sagt, Mensch, das rechnet sich alles nicht. Aber da gibt es mittlerweile so viele Lösungen von Einzelraumgerät, wie gesagt, bis Kompaktgeräte oder eben Zentrallösungen, dass wir in dieser Vielfalt auch ganz individuell zuschneiden können, was zu dem Gebäudetyp passt, was auch zu dieser Aufgabenstellung passt, gerade Mieter-Vermieter-Dilemma ist ja immer so eine Geschichte. Also da ist eigentlich alles denkbar. Es geht sogar schon, der erste Schritt ist schon ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, selbst wenn es die Wärmerückgewinnung nicht geht, weil es aus Kostengründen einfach einen hohen Druck gibt, erstmal ein reines Abluftsystem senkt ja schon 15% die Heizkosten, ne? Weil der Luftwechsel auf einmal gerichtet ist. Es wird festgelegt, maschinell, unabhängig von Windlasten, wie viel Luft hier ausgetauscht wird. Und das kann man bedarfsgesteuert machen mit Feuchtemessung, mit CO2-Messung, dass auch wirklich nur dann die Luft ausgetauscht wird, wenn es Not tut. Also allein darüber gibt es ja schon eine Effizienz, die viele nicht auf dem Schirm haben. Wir gehen ja immer gleich diese 3 Schritte, ne? Von offenen Fenster in der Umweltzone, was ich vorhin hatte, zur wunderbar klimatisierten Wohnung, das sind mehrere Schritte und da gibt es unendlich viele Lösungsansätze, die man da bringen kann und das kann man sehr, sehr individuell stricken und da ist dann wieder der Energieberater gefragt, was passt hier zum Haus am besten, wo kriege ich vielleicht natürlich auch die besten Förderrandbedingungen, weil natürlich wird Gott sei Dank auch Wohnraumlüftung gefördert mit Wärmerückgewinnung, blöderweise heißt das Programm Anlagentechnik. Muss man jetzt wissen, dass mit Anlagentechnik Wohnraumlüftung gemeint ist, aber es gibt da genug und die Möglichkeiten sind da und ich glaube, das geht auch nicht vorbei. Also ich denke, dass dieser Entwicklungsprozess in unserer Branche noch längst nicht abgeschlossen ist. Wir leben von den Erfahrungen. Mit jedem Projekt größerer Art kriegen wir neue Ideen, kriegen wir auch neue Aufgabenstellungen aus der Industrie, aus der Wohnungswirtschaft. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Aber das ist auf dem Weg, wo man heute sagen kann, wir können, also ich denke schon, für 90% unserer Gebäude sind Lösungen vorhanden und sind vor allen Dingen auch bezahlbare Lösungen vorhanden. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Ne? Ja.
Wenn du das so ausführlich jetzt darlegst, fast in einem Monolog, finden wir aber klasse, dass man da so kompakt mal diese Erfahrungen auch hört. Nochmal zur Praxis, wie du es jetzt so gesagt hast. Also es ist kein Problem, ich sag mal, bestehende Wohngebäude zu sanieren. Es gibt für alles da eine Lösung. Was ich mich jetzt nur frage, wenn jetzt jemand Interesse hat oder generell sich dem Thema Wärme, Transformation, wie eben gesagt, nähert. die Energieberater, haben die Lüftung am Schirm? Muss ich jetzt mal wirklich nachfragen?
Also ja und nein. Wir haben in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Zahl größer 30.000 Energieberater in dieser EE-Liste der DENA. Die braucht es ja, um überhaupt förderfähige Konzepte erstellen zu dürfen. Und innerhalb dieser 30.000 Leute gibt es natürlich, das sind also die, die da draufstehen, dann ist es so, dass nicht alle wirklich aktiv arbeiten. Und es gibt so ein paar größere Interessengruppen, es gibt einen Bundesverband der Energieberater, den GIH, die super stark sind in dem Thema, auch super fit sind in dem Thema, die sehr lange sich schon mit Wohnraumlüftung beschäftigen. Es gibt die Kollegen der Schwarzen Glückszunft, wie ich es immer so schön sage, die ja auch Energieberater sind, die Schornsteinfeger beim ZIV, die haben auch mehrere tausend Energieberater, die jetzt eine Ausbildungsoffensive machen in ihrem eigenen Berufsumfeld, sich diesem Thema Wohnraumlüftung so stark nähern, dass die wahrscheinlich sogar mehr Unterrichtsstoff bekommen als der Fachhandwerker im SAK-Bereich aktuell. Also da passiert unheimlich viel, das Wissen ist da und es gibt auch genug Plattformen, wo man sich informieren kann, wo wir auch in der Verbandswelt aus unserer Branche heraus informieren, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Es gibt die Initiative Gute Luft zum Beispiel, die dann sogar bis in den Endkundenbereich runtergeht und erklärt, wie Lüftungssysteme funktionieren, was die alles an Gutes und Positives mit sich bringen. Also ich glaube, Material gibt's und wir werden natürlich nicht müde, die weiter zu beschulen und mit Informationen zu versorgen und versuchen da ganz verschiedene Projekte aus verschiedenen Richtungen. Aber Basis ist auf jeden Fall vorhanden.
Das hören wir überall. Die Technik ist da. Man kann alles machen. Technologieoffenheit hast du eben auch schon mal erwähnt. Wenn jetzt der Handwerker sich dem Thema nähern möchte, wie kann er da fit werden?
Also das ist noch einfacher. Auch das machen wir seit Jahren, dass wir den Handwerker ja nicht bloß mit einem Produkt versorgen. Das wäre viel zu einfach. Das funktioniert auch nicht, weil es zumindest für die meisten eine neue Materie ist. Und bei neuer Materie ist, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das Angstzuschlagthema eine Sache. Wir nehmen die Leute wirklich an die Hand. Wir gucken uns die Projekte an, wir arbeiten zu, wir machen eine im weitesten Sinne eine Planungsausarbeitung, also einen sehr, sehr individuellen und auf das Projekt zugeschnittenen Kalkulationsvorschlag, das trifft es vielleicht genauer. Und wenn ein Handwerker noch keine Erfahrung hat, fahren wir bei Plugit sogar mit raus auf die Baustelle und sagen, komm, wir zeigen dir das, das ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern es ist eine Sache, die ihr eigentlich ganz gut könnt mit dem Know-how, was ihr habt. Ihr müsst es eigentlich nur noch verinnerlichen. Das heißt, man hat eine sehr enge Beziehung zu den Projekten, dass am Ende auch der Kunde das bekommt, was wir als Hersteller versprechen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir bieten dem Handwerker sogar an, die Inbetriebnahme zu übernehmen, wenn er für die ersten Projekte dann noch Unterstützung braucht und können als Kontrollinstanz sogar auftreten. Hast du ja alles so gemacht, wie es optimal wäre für den Kunden oder für das Haus. Also die Unterstützung ist da, die ist massiv. Wir haben Möglichkeiten auch in den Folgesachen, also Lüftung sollte ja gewartet werden, Lüftungsgeräte wären natürlich, wenn man so einen Lebenszyklus 50 Jahre oder 100 Jahre für so ein Gebäude mal anguckt, sicher auch mal ausgetauscht werden. Wir haben in dieser Welt unheimlich viel Material, wir haben digitale Videos, wie man Komponenten tauschen kann, also Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo man gar nicht mehr nachdenken muss, weil das ist ja auch eines der größten Probleme in der heutigen Handwerkerwelt, diese Vielfalt. Was der alles können muss, das kann ja gar kein Mensch leisten. Und da helfen eben solche Dinge wie Installationsvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo er sagen kann, ich muss mich da gar nicht mit beschäftigen. Wenn hier Gerät XY ist, nehme ich mein Handy, rufe das Video auf und mache einfach die Schritte, die dieser Bereich Ventilatortausch zum Beispiel vorgibt. Und da wird er auch entlastet, der Handwerker. Also er kann das sauber kalkulieren, er kann das, wenn er es mal gemacht hat, mit einer Zeiteinheit versehen. Also die Unterstützung, die ist massiv, die wir da haben. Und da braucht auch gar keine Angst haben vor diesem Thema. Selbst wenn das so sein sollte, wir sind da. Wir haben ein Telefon, wir haben E-Mails, die können sich an uns wenden und wir können auch Dinge im Vorfeld klären. Also wir sind am Handwerker dran, eigentlich so nah, wie es irgend geht. Der muss also nur noch den Hörer in die Hand nehmen oder den Laptop aufklappen und uns eine Nachricht zukommen lassen.
Meine Frage jetzt noch so ein bisschen zum Abschluss. Das war ja fast so reintauchen und ich traue mich gar nicht mehr hier zu atmen, weil wir hier in unserem Studio keine Lüftungsanlage haben. Aber gut, Spaß beiseite. Nein, du hast eben das Autobeispiel genannt. Das wird mir ja irgendwann sogar angezeigt, Luftfilter wechseln und, und. Ist das so ein bisschen die Sorge, vielleicht noch nicht mal so beim Handwerk, also ne, Kundendienstgeschichte wäre ja auch noch eine schöne Sache dann, aber beim Endkunden noch ein Gerät, noch was, wo ich mich drum kümmern muss, was nicht dauerhaft immer läuft, wie sind da so Erfahrungen? Ich meine, ihr seid ja jahrzehntelang jetzt unterwegs mit diesen Themen.
Also das ist auch ein super spannendes Thema, weil wir ja keinen Sinn für Luftqualität haben. Es ist sehr interessant von der Studienlage. Es gab vor vielen Jahren schon mal eine Studie aus Österreich, die hieß Wohnraumlüftung 3.0. Und da gab es eine allgemeine Abfrage im Nutzerbereich zwischen Mietern, Eigentümern. Das war wirklich querbeet alles und auch von der Lüftungstechnik alles, vom Abluftsystem bis zu einer Wärmerückgewinnung. Und der größte Erkenntnisgewinn daraus waren 90% aller Leute würden wieder eine Lüftung nehmen, trotz einiger Probleme. Filterkosten, Filtertausch. Das war für mich schon eine Riesenbotschaft. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon mal in Weimar ein Projekt gemacht, Seniorenwohnen. Auch eine ganz kritische Zielkundschaft. Und ich selber war da noch im Service, das fand ich ganz spannend. Und habe die Erfahrung sammeln können, dass am Anfang die Leute recht aufgeregt sind. Da ist ein neues Gerät. Was macht das? Verbraucht das Strom? Ist das teuer? Was macht das? Darf ich mein Fenster noch aufmachen? Darf ich es nicht aufmachen? Also all diese Fragestellungen. Und natürlich kann man ein Fenster aufmachen mit einer Lüftung. Es ist nur schade drum, weil oft die Luftqualität nicht so gut ist oder eben die Wärme mit nach draußen geht. Im Sommer macht es natürlich immer Sinn. Aber die Quintessenz daraus war eigentlich die, dass wenn man nach 2 Jahren haben wir so Pilotumfragen gemacht. Wie oft lüftet ihr denn noch über ein Fenster? Und die meisten konnten sich nicht mehr erinnern. Und das lag nicht daran, dass das eine Demenzgruppe war, sondern einfach, weil das rausläuft. Also das ist was, was wir, und das ist so bezeichnend für dieses Thema, wenn wir eine Chance bekommen, mal 3 Monate Probe zu wohnen in einem belüfteten Haus, würde niemand mehr in ein unbelüftetes ziehen. Wir kriegen nur halt diese Sensibilität erst über diesen Zeitfaktor hin. Ja, das ist also eine ganz spannende Erkenntnis. Und das hat mir damals schon in meinen Anfängen gezeigt, wie wichtig das funktioniert und wie richtig das funktioniert. Wir hatten, also ich hatte einen Serviceeinsatz, den will ich nie vergessen, da gab es eine einzige Aussage, war, hier stimmt was nicht. Das war der Grund, um da hinzufahren und dabei wirklich, weil wir das früher nicht technisch überwachen konnten, heute haben wir Elektronik, die sagt, wenn ein Ventilator kaputt ist. Aber damals war das nicht so und da war der Zuluftventilator kaputt. In eben diesem Haus, da hat ein 90-jähriger Herr drin gewohnt, der hat gesagt, irgendwas ist anders, ich weiß nicht was. Und der Zuluftventilator ist ausgefallen. Kann passieren, aber wir werden sensibel und wir wissen, dass es funktioniert und es ist wirklich simpel, so einfach wie man heute die Batterien in einem Gerät tauschen kann, so einfach ist ein Filterwechsel im Lüftungsgerät. Wir wissen, dass die Wohnungswirtschaft sich natürlich davor scheut, weil das Kosten sind. Aber ja, Gebäude müssen instand gehalten werden. Und so wie eine Brandschutztür nicht das ewige Leben hat, ist es doch viel einfacher, ein Gerät aufzumachen, ohne Werkzeug einen Filter rauszunehmen, einen neuen reinzuschieben. Das kann ein Hausverwalter machen, muss gar nicht immer der Handwerker machen. Es kann sogar so weit runtergebrochen werden, dass es der Mieter selber macht. Oft haben wir heute Lösungen, da sind hinter Filterblenden Kunststoffteile, wo man einfach die Filterblende öffnet, den Filter rausnimmt. Das kann man im Prinzip über die Hausverwaltung lösen. Also es war noch nie so einfach wie heute, Lüftungsanlagen zu warten. Und wenn man, und das finde ich mal ganz spannend, so einen Filter sich dann mal anguckt, der ist ja auch dunkelschwarz nach ein paar Monaten schon, ne? Dann kriegt man auch sofort ein Aha-Erlebnis und sagt, oh danke, dass ich das nicht einatmen musste. Merkt man aber erst, wenn man es hat, ne?
Das ist, glaube ich, dann der Effekt, den man dann natürlich hat. Und dann weiß man, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Das ist ja so ein bisschen irgendwie, finde ich, vergleichbar, wenn man so einen Wischroboter hat, so einen Staubsauger, was der dann da alles nachher in dem Tank hat, wenn man sagt, ach, meine Wohnung ist doch sauber und das Wasser sieht doch aus wie aus irgendeiner Pfütze. Da weiß man auch, okay, das Ding leistet hier gute Arbeit. Ja, Uwe, vielen, vielen Dank für die Einblicke, mal für die wirklich tiefen Einblicke in das Ganze, in das Thema Luftqualität. Ich glaube, da konnte der eine oder andere sehr, sehr viel von mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich finde es immer so interessant, wie viele Vorteile einfach eine gute Lüftungsanlage bietet und wie leider zu wenig darüber geredet wird. Deshalb machen wir das hier. Deshalb vielen, vielen Dank dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, auch von meiner Seite. Wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, die Botschaft, ja, dass es auch in der Sanierung gar keine Probleme geben sollte. Und dass es halt das Zusammenspiel auch mit der Transformation im Heizungskeller durchaus nochmal nachdenkenswerte Ansätze gibt. Auch, wie gesagt, von mir. Vielen Dank dafür. Ja, Cedric, immer spannend, auch einen Gast dabei zu haben. Du machst dich auf dem Weg nach Berlin zum BWP, zum Bundesverband Wärmepumpe. Mal schauen, wie da die neuesten politischen Dinge dann diskutiert werden. Ich bin auch unterwegs. Ich höre mal, was beim Großhandel so passiert in der Haustechnik, wie da die Stimmungslage ist. Auch spannend sicher, denn die Zeiten sind nicht einfach, wie wir wissen. Die Meldungen, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Vielleicht gehen wir da nochmal in Ruhe drauf ein. Aber da wird nochmal Personal abgebaut. Dort gibt es ja eine Insolvenz unter eigener Verwaltung. und so weiter. Damit setzen wir uns bestimmt auch nochmal unterwegs, so zum Jahresende, glaube ich, einfach mal so im Rückblick. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut und ja, die Haustechnikbranche bleibt die schönste der Welt, wie wir immer sagen. Von daher, sie hat viele spannende Facetten, wie wir eben auch nochmal gehört haben, die wir ja vielleicht teilweise echt zu wenig hier beleuchten, denn atmen müssen wir alle. Und von daher, euch eine gute Woche und ja, bis Montag kommende Woche.
Ganz genau. Von mir auch gute Geschäfte, wie immer, und bis kommende Woche. Ciao.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.